Frequenz 4000, Episode 12, zum Jahresende fast, kurz vor Weihnachten nehmen wir nochmal eine Episode auf. Wir hatten es ja bereits angekündigt, es wird um Technik gehen heute,
ganz zum Großteil.
Ganz besinnlich. Mit Nicolas Seemack.
Hallo.
Hendrik Evert.
Hallo.
Und mit mir Christian Conradi. Wir reden über unser Studio, wie das funktioniert, was wir hier alles haben, was geht, was nicht geht, genauso zum Thema mobile Aufnahmen, wo ist der Unterschied zwischen einer Studioproduktion und einer Außenproduktion, und natürlich werden wir auch reden über die Postproduktion, also den Schnitt, das Mixen einer Podcast-Episode. All das gibt's in der kommenden Stunde. Das perfekte Podcast-Setup heißt kurze Notiz, die ich mir hier gemacht habe in unserem Dokument zur Planung dieser Episode. Wie wir produzieren, darüber wollen wir heute reden. Und los geht's mit unserem Studio, in dem wir jetzt auch sitzen. Das wurde ja phänomenal auch beschrieben in einem kürzlich erschienenen Süddeutsche Zeitungsartikel.
Stimmt. Guck doch mal,
Hendrik,
bitte. Lies doch mal vor.
Guck mal her, den ausgedruckten Artikel.
Analog
vorbereitet.
Das ist so hört sich Zeitung an.
Es ist tatsächlich eine Zeitung.
Ich glaube, der ist bis heute nicht digital erschienen. Also schon in
im Netz, also als Pay. Nennt man das? Hinter der Paywall als PDF oder wie auch immer die das da haben.
Ja.
Aber nicht als Online-Artikel, stimmt.
Was schade ist, weil man uns dann nicht so schnell schön anklicken kann. Ne? Also ich lese mal jetzt nicht den ganzen Artikel vor, sondern nur die Beschreibung des Radiobüros. Achso, das hast du übrigens gerade, glaube ich, nicht gesagt. Ne? Also, dass wir ja Teil des Radiobüros sind.
Also eine Studiogemeinschaft, Bürogemeinschaft für Radio und Podcaster, Radiojournalisten und Podcaster. Und hier sind wir jetzt seit knapp 2 Jahren drin. Und kürzlich hatten wir Besuch von einer Autorin von der Süddeutschen Zeitung, und die hat es ganz wunderbar beschrieben, wie wir finden.
Ein beige-roter Klinkerbau an der Prinzessinstraße in Kreuzberg. Im 4. Stock ohne Lift klebt ein Zettel mit dem Aufdruck Radiobüro an einer schweren Eisentür. Hinter der Tür 2 Redaktionsräume, einer davon umfunktioniert für 4000 Hertz. Die Wände sind mit Spezialschaumstoff schallgedichtet, ebenso die Sprecherkabine in der Größe eines Plumpsklos. Alles wirkt professionell und improvisiert zugleich. Wenn wir produzieren, müssen wir die Heizung abdrehen, sagt Christian Conradi und lacht. Aber er hatte recht.
Hab ich das so gesagt? Stimmt, weil wir gerade, die Heizung, die haben wir gar nicht abgestellt. Hoffentlich sprudelt die nicht gleich.
Stimmt, wir haben sie diesmal nicht abgestellt.
Ja. Das ist tatsächlich so, dass das ist ein sehr altes Gebäude, in dem wir hier sind. Und wenn, da wir ganz oben sind und der Wasserdruck doch so ausreichend gestaltet sein muss, dass auch das warme Wasser zu uns hochkommt, rauscht es manchmal in der Heizung. Und das durchaus so, dass es die Aufnahmen beeinträchtigt.
Im Treppenhaus sieht man auch alte Granatenkrater. Ja,
Einschusslöcher.
Weil hier im Krieg wirklich so große Granatentrichter, sagt man so, im Stahl, weil hier nämlich früher Häuserkampf tatsächlich drin war im Zweiten Weltkrieg, so am Kampf um Berlin. Ist geschichtsträchtig.
Ja, und jetzt sind hier ganz viele Proberäume und noch ein Musikstudio unten. Ja. Tonsteine-Scherben
regelmäßig. Erzählen wir regelmäßig ihre großen Hits. Ist immer wieder schön.
Ja, leider ohne Rio Reiser natürlich.
Aber schon ein alter Gewerbebau. Wir wissen aber, glaube ich, nicht, für was es, für welche Firma oder was hier ursprünglich drin war.
Ja, ich habe das schon mal gehört, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ist vielleicht jetzt auch, kommt eher...
Jetzt zumindest, ist 4000 Hertz.
Das könnt ihr in unserem Geschichtspodcast
genau,
hören.
Genau, der irgendwann mal startet. Genau, wir sind hier drin und das ist wie ein Studio, das ist so groß wie ein großer, so ein größerer Raum. Nee, unsere Sprecherkabine, ja. Haben wir alles selbst gebaut vor 2 Jahren, genau. Und dann steht halt hier jetzt mal so ein großer Produktionstisch, stehen ein paar Schreibtische drin, und da hat jeder so seinen Computerkram und seine kleinen Audio-Devices, die man so braucht. Aber wir haben einen großen Produktionstisch, um den wir uns regelmäßig versammeln. Und da steht so ein bisschen, stehen so Interfaces rum und ja, so.
Ja, nun warte mal.
Ja, okay.
Also großer Tisch, ja, also wie groß ist das hier? So ungefähr, keine Ahnung, 1,20 mal 2 Meter vielleicht, die Fläche. Ja. Da steht ein großer...
Ein alter Wohnzimmertisch übrigens, ja.
Dein alter Wohnzimmertisch?
Ja. Also ja, aber ein edler Wohnzimmertisch.
Nee, der war total billig.
Ah ja.
Der steht jetzt auf jeden Fall in diesem, das haben wir auch mal ausgerechnet. Ich glaube, der Raum ist ausgemessen, der ist hier 24 Quadratmeter.
Schön welliger Teppich verlegt. Wer hat eigentlich gesagt, dass er das kann?
Ich glaube, das war ich.
Ja, ich glaube auch.
Ich wollte es dir überlassen.
Es ist jetzt aber auch schon 2 Jahre her.
Heute kannst du es besser, ne?
Heute kann ich es besser, wahrscheinlich. Wir haben ja auch so einen Teppich verlegt, auch nach langer Diskussion, ob das akustisch tatsächlich notwendig ist, weil in vielen Anleitungen immer die Rede davon ist, wenn man einen guten, dicken Teppich hat, dass es halt akustische Vorteile hat, weil es halt eben bestimmte Frequenzen schluckt.
Ja, aber ich meine, allein, genau, allein wegen Echo. Rollstühlen oder sowas, also rollenden Stühlen und so, also wir sitzen hier in Rollstühlen.
Mit Rollstühlen kommt man hier eh nicht hoch.
Ja, wie wir gerade gelesen haben, genau. Es gibt keinen Lift.
Stimmt. Ja, genau, also ja, also ich glaube schon mit diesem, wie heißt es nochmal hier, das Zeug in der Wand, ich vergesse
immer Basotec, den Namen,
Basotec, genau, und dem Teppich und dem Basotec an der Decke, also wir haben es überall, also aufgehängt, das Zeug ist ja auch relativ teuer, aber wir sind da, haben uns über die Jahre sozusagen, wir hatten ja vorher auch ein anderes Studio schon, haben uns das hier so zusammengekauft und ja, das klingt jetzt mittlerweile echt ganz gut so, also es reicht auch für einerseits für uns und andererseits auch für den Rundfunk, also ist alles schön.
Der Raum war ja auch ziemlich herausfordernd, daraus ein Studio zu bauen. Extrem. Weil ich meine, Steinfußboden, nee, was ist das?
Kein so Gewölbedecke ist das auch ein Beton. Bisschen.
Genau, ja. Und eine Gewölbedecke, ich glaube, das war eine große Herausforderung, deswegen mussten wir die Decke abhängen.
Ja. Ich kann mich noch erinnern, als wir hier eingezogen sind, das war ja sehr schnell, dann sind wir hier so im Affenzahn hingefahren und haben so sofort gesagt, ja, nehmen wir, weil es so cool war, sowas kriegt man in Kreuzberg einfach nicht so schnell. Und dann sind wir auf dem Heimweg, haben wir irgendwie so einen Witz gemacht, es ist wahrscheinlich eine Schreinerei irgendwie unten im Keller oder so, hahaha, weißt du, wo dauernd Lärm ist. Es ist eine Schreinerei im
Erdgeschoss. Ja, und zwar machen die da so Recycling-Möbel, zum Großteil, glaube ich. Die kaufen so altes Holz und schneiden das zurecht und bauen daraus Möbel und Betten und
Da mussten wir jetzt nochmal neue Fenster einbauen und so. Naja. Gut, also so viel zum Thema, zu den Räumlichkeiten hier. Also da haben wir es schon sehr gut. Ne? Also wenn man das Ganze sozusagen, wenn wir das alles in 4000 Hertz neu hätten bauen müssen, nur für uns oder so und das als Investition sozusagen tätigen müssen, das wäre schon ein bisschen schwierig geworden, weil da steckt schon ein bisschen was drin. Und letzten Endes haben wir ja unser ganzes Equipment halt eben mit reingebracht, das haben wir ja eigentlich schon total oft erzählt.
Also damals, als wir halt angefangen haben, wie gesagt, war ja nicht, da gab es ja 4000 Hertz noch nicht hier im Radiobüro und jeder von uns hatte ja schon Mikrofone besessen, Computer besessen, Audio-Interfaces besessen. Und die haben wir halt hier zusammengebracht und geguckt, was funktioniert am besten in der Kombination. Und dann haben wir unsere Technik kombiniert und jeder benutzt hier alles. So schon irgendwie kollektiv, kann man so sagen. Und eben 4000 Hertz, also wir genauso. Und an diesem Produktionstisch sitzen wir regelmäßig, wenn wir Gesprächsrunden aufzeichnen, so wie diese Sendung hier.
Ich bei Interviews auch. Man kann hier
die gut Elementarfragen werden hier auch gemacht.
Ja.
Und was ein bisschen, also vielleicht, du warst ja heute erst in einem Radiostudio. Was ist so spontan der erste große Unterschied, würdest du sagen?
Ja, also die hatten auf jeden Fall eine Klimaanlage, die ordentlich gerauscht hat. Mhm. So, das habe ich festgestellt. Das hat tatsächlich so, ich habe ja einen Pegel gesehen, hat Ausschlag gegeben, dieses Rauschen. Also natürlich irgendwo bei minimal, aber trotzdem war da. Naja, das ist halt alles so, ich weiß gar nicht. Also ich habe
sauberer.
Es ist sauberer. Es ist natürlich nicht ganz so improvisiert. Es ist alles so, diese Mischpulte sind dann so fest in den Tisch reingebaut und so. Ja, gut, ist eigentlich völlig wurscht.
Ja.
Die haben halt krasse Mikros da, ne? Wir haben ja auch gute Mikros, aber die haben dann so diese Neumann, das sind halt dann einfach so diese Referenzen.
Die kosten so 1000 Euro aufwärts.
Genau, wir haben hier Shure SM7Bs, das sind aber auch so Klassiker. Ich erzähle ja jedes Mal davon, dass Michael Jacksons Thriller damit aufgenommen wurde. Also Michael Jackson hat
übrigens auch immer weiter, wenn Leute hier sind.
Ja, also ich hoffe, das stimmt auch. Und auch, das hängt oft tatsächlich in Tonstudios für Gesang. Mhm. Weil die nämlich, das merkt man auch, sehr leicht zu besprechen sind. Du musst nicht so eine Mikrofonerfahrung haben, dass halt kein Poppen ist. Wir haben jetzt auch keinen Popschutz davor. Also diese Membranen, die man sonst kennt, die manchmal vor Mikrofonen hängen, braucht man hier nicht. Man kann die ganze Zeit und man hört, es macht nichts. Genau, also die sind einfach sehr praktisch und schöne Dinge. Die kriegt man übrigens, falls man die kaufen will, in den USA sehr viel billiger als hier. Ich habe sie hier gekauft.
Aber wenn man die Internet in den USA bestellt, muss man ja noch Steuern hier nachzahlen.
Klar, nur wenn mal einer drüben ist.
Wobei auch dann müsste er streng genommen
Auf jeden Fall, ich finde, das sind so schöne Mikrofone, klingen gut und man braucht nicht unbedingt die allerteuersten, um schönen Klang hinzukriegen.
Aber bei dem Mikrofon alleine bleibt es dann ja doch nicht. Also man braucht natürlich noch ein Audio-Interface, was das Signal, das analoge Signal des Mikrofons digitalisiert und dann zum Computer speist. Und da wiederum, muss man sagen, sind die Mikrofone nicht immer von Vorteil, weil das sind dynamische Mikrofone. Ein Nachteil daran ist, dass die eine relativ
Die geben ein schwaches Ausgangssignal.
Genau, also diese starken.
Genau, also dynamische Mikrofone generell geben halt lang nicht so ein starkes Signal aus. Das heißt, man braucht ein Interface, das man sehr weit aufdrehen kann. Einfach ein Prinzip, wo man den Gain sehr weit aufdrehen kann, ohne dass die anfangen zu rauschen. Wir haben das gelöst. Ich meine, wenn man jetzt ins Detail geht, nochmal ganz kurz. Dieses Interface, was wir hier haben, ist ein Focusrite Scarlett 18i20. Ist jetzt nicht das allertollste High-End-Ding, aber ist schon ganz okay. Hat halt viele Eingänge. Und wir haben davor so eine Box gehängt, weil es eben nicht gereicht hat. Also wenn ich die Mikros da angeschaltet habe, dann angeschlossen hatte, dann muss ich das so weit aufdrehen, dass es anfängt zu rauschen. So, das tun diese Eingänge halt schnell. Und dann habe ich so ein Ding gekauft, das ist so eine metallene Box, so ein Magic-Ding, das heißt Cloud Lifter. Was es im Prinzip macht, du gehst da rein und gehst direkt wieder raus und dann ins Interface. Das hebt einfach das Signal um 20 dB an. Das macht es einfach 20 dB lauter, ohne Rauschen zu erzeugen. Funktioniert. Braucht dann Phantomspannung, also Strom auf der Leitung sozusagen, was diese dynamischen Mikrofone normalerweise nicht brauchen. Aber so funktioniert das Setup. Und ansonsten bräuchte man für diese Shures halt sehr teure Interfaces oder sehr teure Vorverstärker, damit die sich so anhören, wie sie jetzt sich eben bei uns anhören.
Und falls es dann doch noch rauschen sollte, kann man natürlich dann später in der Postproduktion, klar, im Schnittprogramm noch Rauschfilter drauflegen. Das thematisieren wir dann vielleicht auch nochmal am Ende der Sendung, wenn es um die Postproduktion geht. Haben wir jetzt eigentlich schon unser Studio hier, zumindest in Produktionstisch haben wir jetzt noch nicht ganz abgeschlossen, denn das Audio-Interface,
heute hier.
Das Audio-Interface ist ja noch mit einem Computer verbunden.
Genau, hier steht mein alter iMac, den ich mir voller Stolz 2010 gekauft habe. Es tut's noch wie am ersten Tag. Genau, daran, das ist sozusagen unser Produktionsrechner, ist halt schön, weil er eine hohe Auflösung hat. Das heißt, man hat viel Platz auf dem Bildschirm, wo man verschiedenste Software gleichzeitig starten kann und laufen lassen kann. Und der ist, weil er ein i7 drin hat, auch noch relativ kraftvoll stark, sozusagen. Und damit kann man schön arbeiten. Es wird dann irgendwann ein bisschen problematisch mit diesen alten Rechnern, weil die neuen Interfaces teilweise halt dann eben USB 3 brauchen oder irgendwie Thunderbolt oder so. USB-C wird jetzt ja nochmal Thema, also diese Anschlüsse, mit denen man die Interfaces an den Rechner anschließt. Wir haben im Prinzip jetzt ein Setup, was ein bisschen auf älterer Technik beruht. Also wir haben das über USB 2 hier dran. Es funktioniert aber. Und letzten Endes muss man diese ständigen technologischen Entwicklungen eigentlich nicht mitmachen. Wenn wir mal ein bisschen nochmal in Soundqualität oder in Zuverlässigkeit upgraden müssen, dann heißt das halt für uns wahrscheinlich auch, dass man noch gleich den ganzen Rechner mal upgraden muss, was natürlich bei einem iMac horrendes Geld geht. Also so ein Ding ist ja, in der Neuanschaffung liegt das ja deutlich über 2000 Euro und wir haben im Prinzip hier ein Ding stehen, was wir gar nicht bezahlt haben, was ich privat mir gekauft habe und wir haben halt dadurch ein sehr starkes Setup, was aber auch einfach völlig gut funktioniert.
Er bringt ja vor allen Dingen auch seine Leistung und erreicht er eigentlich für das, was wir haben. Und das Schöne ist, es ist ein reiner Produktionsrechner. Das heißt, er wird auch nicht vollgemüllt mit Daten. Ja. Und das lohnt sich dann schon, wirklich einen Rechner zu haben, den man wirklich nur zur Produktion benutzt. Ja.
Ich meine, manchmal ist es so, dass ich morgens hier ins Studio komme, dann sitzt halt Henrik da und guckt irgendwelche komischen Videos. Naja.
Mache ich jetzt aber nicht mehr.
Ja. Nee, aber vor allen Dingen, er wird ja halt letztendlich dann doch auch mal zugemüllt mit Aufnahmen. Ne? Also wir sind ja nicht die Einzigen, die das nutzen. Wir sind ja hier 9 Leute im Radiobüro und jeder kann hier Interviews führen oder Texte einsprechen und dann werden die halt aufgenommen auf diesem Rechner und dann kann man die, wenn man möchte, rüberkopieren auf seinen eigenen Rechner, um dort zu produzieren. Man kann aber auch hier am Tisch produzieren und natürlich, wenn viele Leute ein Gerät nutzen, ist es oftmals der Fall, dass dann die Ordner wachsen.
Wobei, und es ist wirklich so, also es hält sich hier mittlerweile, wir sind ja 10 Leute hier, wir sind doch 10, ne?
9.
Na gut, sind halt 9. Auf jeden Fall, jeder hält sich mittlerweile an seine Ordnerstruktur. Das ist schon sehr, das hat ein bisschen
Mühe. Das könnte gemacht. Wirklich schlimmer sein, ne, auf dem Rechner.
Ja, also auf jeden Fall.
Bei 9 Leuten, das funktioniert eigentlich noch recht gut.
Das passt ja auch wieder zur Süddeutschen mit professionell, aber improvisiert.
Stimmt.
Ja. Ist das eigentlich eine unterschwellige Beleidigung?
Ja, bestimmt. Ja, ne? Aber wir beleidigen jetzt einfach mal zurück, weil ich habe nämlich gerade gemerkt, ich bin nämlich beim Deutschlandfunk eben, ich war ja im Hauptstadtstudio mit Blick über das Kanzleramt und die Siegessäule, ich kam mir ganz toll vor. Habe aber dann nur über uns geredet, war jetzt nicht so staatstragend, aber auf jeden Fall haben die, das war eine Schalte nach Köln, glaube ich, ne? Köln.
Ja. Ja.
Und da haben die das auch erstmal 10 Minuten mit dem Audio-Setup nicht hinbekommen. Ja, ich höre mich hier selbst irgendwie doppelt und da musste ich doch immer sehr an diese ganzen Podcast-Situationen denken, wo die Leute erstmal stundenlang alles einrichten müssen, bis es ging. Dann lag es im Endeffekt daran, dass sie mein Signal aus meinem Kopfhörer übers Mikro nochmal gehört haben, weil die so ein Schrottkopfhörer, ich hatte also voll den Billo-Kopfhörer auf, was ich auch sehr erstaunlich fand.
Na, Gott sei Dank.
Also es ist nicht nur bei uns so improvisiert, auch im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks.
Man muss aber auch sagen, war es nicht live, ne, sondern eine Aufzeichnung, was der Sigmar Fünf live.
So sieht's mal aus, ja.
Kann man übrigens hören in der aktuellen Sendung Corso im Deutschlandfunk, das Interview mit Nikolas über 4000 Hertz.
Genau, kommt am Freitag jetzt, am 23. und da können wir vielleicht noch einen Link twittern.
Zwischen 15 und 16 Uhr.
Genau, und aber man muss natürlich auch dazu sagen, die Komplexität beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in so einer Produktion ist natürlich nochmal eine ganz andere, als wir sie haben. Also man kann das nicht vergleichen. Nee, wir sitzen hier an einem Tisch, eine Studioschalte über einen Schaltraum, über diese Sternnetzwerke, die die ARD betreibt. Das ist nochmal eine ganz andere technologische Komplexität. Und dass es da mal auch 10 Minuten dauern kann, ist verständlich.
Ich wollte ja jetzt auch nochmal zurückbashen, sozusagen.
Ja, aber auf jeden Fall ist die Technologie oder auch die Aufnahmetechnik, die wir hier haben, aus einer absolut professionellen Perspektive, wie sie in einem öffentlich-rechtlichen Hörfunkstudio betrieben wird, wahrscheinlich eher aus deren Perspektive Amateur bis semi-professionell. Also das ist schon Consumer-Bereich noch, was wir hier angeschafft haben. Es sind jetzt keine individuell hergestellten Studio-Komponenten. Das kann man halt alles so im Internet kaufen. Und aber die Kombination dessen ist trotzdem im Endeffekt von dem, was man hören kann, eigentlich nicht zu unterscheiden. Nee, und das ist, glaube ich, wichtig. Ja. Also, dass sich da wirklich sehr, sehr, sehr viel getan hat. Gerade wenn Studios erneuert werden in öffentlich-rechtlichen Sendern oder generell in professionellen Radiostudios, dann geht das auch gern mal in die Millionen. Man kann einen ähnlichen Sound auch mit wenigen 100 bis 1000 Euro erreichen. Und das ist ein riesiger Unterschied.
Ja. Absolut. Also ich meine, es kommt auch drauf an, nicht alles ist hier Semi-Prosim. Also ich meine, diese Mikrofone und auch die Headsets, die du hast, also das benutzt auch die ARD so, das ist schon so, aber klar, also die Einzelkomponente, im Prinzip einfach der Digitalisierungsprozess ist ein bisschen, ist nicht ganz auf dem Niveau, aber das ist halt auch einfach überhaupt nicht notwendig. So, also es ist einfach nicht notwendig.
Ja, das ist ja auch ganz interessant, wenn man Audio produziert, dass es dann einfacher auf sein Niveau zu kommen, im Gegensatz zur Bildproduktion, würde ich jetzt mal behaupten. Also natürlich kann auch mittlerweile jeder Bewegtbild produzieren, aber da, wenn man da einen gewissen Look haben will, muss man, glaube ich, schon verhältnismäßig mehr Geld in die Hand nehmen und professionellere Hardware anschaffen. Und bei Audioproduktion ist der Einstieg zumindest niedrigschwellig.
Ich glaube, was aber immer wieder unterschätzt wird, ist tatsächlich der Raum. Also ein gutes Mikrofon und ein gutes Aufnahmegerät oder ein Computer mit einem Interface reicht halt nicht. Und wenn du Video machst, kannst du halt rausgehen und drehen. Aber so ein Hörfunk oder ein Audiostudio zu haben, was auch dann immer entsprechend eingerichtet sein muss, um diese akustischen Eigenschaften zu haben, hat halt nicht jeder parat. Und ich glaube, das das kann ich jetzt nicht faktisch belegen, aber mindestens 50%.
Ich kann das faktisch belegen.
Ich kann das postfaktisch belegen.
Ich kann das faktisch belegen, weil ich genau mit diesem Setup im Prinzip früher die Mikrodilettanten bei mir zu Hause aufgenommen hat. Man kann da gerne mal in die alten Folgen reinhören, wie sie es angehört hat.
Naja, wir haben ja auch beim letzten Mal, in der letzten Frequenzfolge, haben wir ja Sachen gehört. Also ich glaube, das war jetzt
Beispiel. Nee, das war ein anderes, aber egal. Ja,
okay,
ja,
das war auch zu Hause aufgenommen.
Genau, es ist halt. Da kannst du so gute Mikros haben, wie du willst. Selbst diese Shures hier, die relativ wenig vom Raum aufnehmen. Ja, da ist nichts zu machen. Also das macht schon sehr viel aus, was man mit seinem Raum drumherum macht. Das stimmt. Und worauf es natürlich auch sehr ankommt, wenn wir jetzt mal von der Studiosituation weggehen, wie man aufnimmt, wenn man unterwegs ist, welche Mikros man da benutzt und so. Also dann wird's ja erst nochmal richtig komplex.
Genau, bevor wir aber rausgehen und über die mobilen Sachen reden, müssen wir noch ganz kurz erwähnen, wir haben ja eben nicht nur dieses Studio, wo wir Gesprächsrunden aufnehmen können, sondern wir haben ja noch eine Sprecherkabine, die so wunderbar als Plumpsklo-Größe beschrieben wurde. Also es wäre dann schon ein luxuriöses Plumpsklo.
Ja, und auch super schallisoliert.
Außerdem habe ich auch schon kleinere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesehen.
Klos,
sowie als auch Sprecherkabinen. So klein ist die gar nicht. Die ist sehr gemütlich und ich habe auch gehört, so gewisse Kollegen,
ich glaube 1,20 mal 1,40
haben auch schon mal drin übernachtet oder beziehungsweise Mittagsschlaf.
Mal so Mittagsschläfen.
Ja.
Echt, bei 1,20 mal 1,40, da muss man aber die Beine einziehen.
Ja, kannst du überlegen, hätte sein können, kannst du jetzt Rückschluss ziehen.
Genau, und dort ist auch ein Monitor, auf dem man, wenn man möchte, seine Texte auch projizieren ist das falsche Wort, laden
anzeigen
kann, um die einzusprechen. Wir haben da so einen kleinen Notenständer, wo man auch ausgedruckte Texte ablegen kann, genau, und einsprechen kann. Ein Großmembranmikrofon, was völlig ausreichend gut klingt, was ein paar hundert Euro kostet in der Anschaffung.
Was ist das nochmal für ein Ding? Sennheiser MK?
Was ist denn ein AKG? Ich weiß es AKG, jetzt gerade auch AKG nicht. Ist es. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht aus dem Kopf. Eine kleine Lampe. Wir haben auch einen Lüfter drin, wenn man länger dort drin Zeit
den
verbringt.
Hört man dann, fast gar nicht.
Dann wird es vielleicht auch mal ein bisschen heiß bei geschlossener Tür. So haben wir dann Lüfter drin. Und ja, halt auch diese Schaumstoffplatten, was diese Dämmeigenschaften nochmal mit sich bringt. Und wenn man die Tür zumacht, dann ist es quasi eigentlich schalldicht.
Ja. Und wir haben auch noch ein kleines Interface drin stehen. Das heißt, man kann auch sich autark anschließen mit seinem Rechner ans Interface.
Ja, und man kann eine Regiesituation herstellen, genau. Was auch sehr spannend ist. Im Prinzip
auch notwendig.
Ja. Also das bedeutet, dass jemand in der Kabine stehen kann, Kopfhörer auf und kann mit dem Menschen draußen, der am Produktionstisch sitzt, reden. Beide hören dasselbe über ihre Kopfhörer. Man kann sich gegenseitig was einspielen, man kann sich nochmal was vorspielen. Man muss dann nicht den Kopf raushalten, sagen, war das jetzt gut oder nicht. Man kann einfach über das Mikrofon miteinander kommunizieren. Ist jetzt kein Hexenwerk, aber ist eine sehr arbeitserleichternde, auch professionelle Arbeitsweise.
Das ist im Übrigen der einzige große Unterschied, finde ich, zum richtigen Radiostudio, weil du eben gefragt hast, nach dem Unterschied, die Regiescheibe, die ich ja schon sehr toll finde in Radiostudios, ne? Und diesen Blickkontakt,
die kloppen wir da noch ein.
Die machen wir irgendwo, bauen wir noch einen irgendwann, ne? Ja, die hätte ich gerne noch.
Ja, man könnte die auch simulieren, indem man hier einfach eine kleine Webcam aufhängt und auf dem Monitor dann das Bild hat gegenseitig. Aber dann gegenseitig wird es dann schon wieder schwieriger. Ja. Aber müsste man zwei Kameras aufhängen in der Kabine und hier draußen.
Wir improvisieren da noch was.
Ja, mal gucken. Aber ich weiß gar nicht, ob es so wichtig ist.
Es hängt auch eine dysfunktionale rote Lampe über der Kabine. Die ist einfach nur Verzierung, die geht leider nie an.
Hatten wir eigentlich auch immer mal vor, das irgendwie mit einem Regler zu verknüpfen, dass wenn man hier das Mikrofon aufmacht, dass die Lampe rot leuchtet. Aber
wir haben da so einen Kollegen, der bastelt gern. Vielleicht macht er da nochmal was.
Gut, soweit zum Thema Studio drinnen. Man muss natürlich sagen, die akustische Situation, wie wir sie hier schaffen können, ist aus unserer Sicht optimal für Gespräche, für Off-Texte. Natürlich ist es aber auch essentiell, einen guten Ton zu bekommen, wenn man rausgeht. Die gleichen akustischen Eigenschaften draußen oder in einem Nicht-Studioraum hinzukriegen, ist illusorisch. Aber trotzdem kann man natürlich oder sollte man natürlich dafür sorgen, die bestmögliche Soundqualität auch zu bekommen, wenn man nicht im Studio ist. Und wir haben uns gedacht, um das vielleicht mal so ein bisschen zu demonstrieren, was wir da so haben, packen wir mal unsere Taschen aus, oder?
Oh, unsere Reportagetaschen.
Unsere Reportagetaschen, die eigentlich oder Fototaschen sind, glaube ich.
Eigentlich schon, aber die eignen sich am besten. Das finden wir alle drei, glaube ich, ne? Fototaschen eignen sich eigentlich. Das
gibt's eigentlich, also ich muss sagen, ich habe noch gar nicht explizite Audio-Reportagetaschen.
Ja, es gibt so Koffer, es gibt so sinnlose Koffer, die ja kein Mensch tragen will, ne? Also so komische
für Equipment, so,
Equipment-Koffer.
Ja.
Will denn einer von euch mal anfangen und seine Tasche holen?
Ja.
Nikolas, hebt die Hand.
Ja, also ich habe mich jetzt eigentlich irgendwas anderem gemeldet, aber ich packe natürlich auch gerne meine neue Tasche aus.
Die er mir nachgekauft hat.
Wir haben so wie ich das alles, ich kaufe immer die Sachen nach, die Hendrik, also jetzt, ich
meine, Hendrik testet und Nikolas,
wenn es funktioniert. Seine Klamotten kaufe ich mir vor allen Dingen immer.
Manchmal kaufst du es dir auch schon, bevor ich es mir kaufe.
Genau, ja, kaufe ich es mir einfach vorher so. Man hört jetzt mal, die Tasche hier auf so und was ist denn da drin? Es ist alles relativ neu, bis auf das Mikrofon, zu dem ich tatsächlich eine relativ emotionale Beziehung habe, muss ich sagen, weil ich finde, ein Mikrofon ist sowas wie für ein, das ist jetzt ein bisschen albern, das vielleicht zu sagen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wie wenn ein Fotograf vielleicht seine Lieblingskamera hat oder so, weißt du, sowas, so sein, das Tool, was so, was man so cool findet. Und das liegt auch sicherlich daran, weil es irgendwie schön ist, finde ich. Also es fasst sich gut an. Ist ein Stereo-Mikrofon, was ja sowieso schon mal was Schönes ist, weil es eben Atmosphäre aufnimmt und den Raum abbildet und dann ist auch ein schönes. Und es hat so einen schönen Wuschel, den ich mir extra gekauft habe hier. Ja, so eine tote Katze.
Ein um die Windgeräusche vielleicht zu minimieren.
Eher. Genau, das ist ja immer dafür da. Ist ein Beyer Dynamic MCE 82 NC. Gibt's nicht mehr. Und ich habe es mir sozusagen nochmal günstig geschossen, tatsächlich sogar neu. Ja, und das ist ein tolles Ding irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich dazu jetzt noch groß sagen soll. Ja, ist halt auch ein tolles Stereo-Mikrofon. Naja, gut, also auf jeden Fall ein ganz gutes Ding. Was habe ich noch drin? Mein neues Aufnahmegerät. Ich habe mein altes verkauft. Ich hatte so ein Edirol R44 jahrelang, was ein Vierspur-Aufnahmegerät war. Das sieht aus wie aus so einem 60er-Jahre-Science-Fiction-Film. Da muss man mal googeln. Das sieht total abgefahren aus. Ist aber mittlerweile
wie so ein kleines Köfferchen.
Ja, genau, ist mittlerweile, genau, das sieht so ein bisschen so klassischer Radio. Du findest es ja total uncool, Hendrik. Man sieht damit, man hängt sich das so um und hat so eine Tasche hängen und sieht so aus wie so ein
80er-Jahre-Radio-Reporter.
Ja, mit Korthose und so, was ich ja eigentlich cool finde, aber du findest es ja so ein bisschen lächerlich.
Nee, überhaupt nicht. Macht jeder das so, wie er meint.
Also, jedenfalls verkloppe ich das Ding jetzt gerade, weil es technisch langsam so ein bisschen überholt ist und habe mir jetzt was ungleich kompakteres gekauft und zwar von Zoom, den H5-Rekorder, ist so ein Handrekorder, der aber auch XLR-Angänge hat. was ein schönes Ding ist, ist eine Stufe kleiner als dieser H6, den irgendwie so jeder Podcaster und jeder sich irgendwie gerade kauft. Du hast den ja auch,
Christian. Ich habe den, genau. Ist die nächstgrößere Variante mit genau. Ein paar mehr Anschlüssen.
Ja, genau. Das Ding habe ich da drin. Was habe ich noch drin? Menge Kabel, ein Stereo XLR-Kabel, ist ja dann eben klar logisch, das ist wie, also geht so Y-mäßig auseinander. Was gibt's noch? So viel mehr habe ich da gar nicht drin, ehrlich gesagt. Das wird man, ich habe nämlich eine kleine Reise im Januar vor, da erzähle ich jetzt noch gar nicht so viel dazu.
Keine Kopfhörer drin?
Doch, natürlich habe ich einen Kopfhörer drin, der ist jetzt nicht drin, aber ich tue mal so, als wäre er jetzt drin. Im Endeffekt würde ich wahrscheinlich jetzt draußen denselben benutzen, den ich hier im Studio benutze, obwohl es eine ziemliche Wuchtbrumme ist. Das ist ein, ich vergesse immer, wie er heißt, DT 770 Pro von
Biodynamics, ne?
Biodynamics, genau.
Ist so ein klassischer Studio-Kopfhörer. Ja, die haben wir, glaube ich, alle hier. Mhm.
Ja. Also ist halt geschlossen, gibt relativ wenig Signal nach außen, hat einen relativ ausgeglichenen Klang, ist halt so ein totaler Klassiker und ist auch nicht so teuer, glaube ich, ne? Also ich weiß
nicht. Den gibt es schon seit Jahren.
Genau. Ne? Der Klassiker ist für den, ist, man kriegt ihn so und der hat aus irgendeinem unerfindlichen Grund ein helles Ohrfell. Also diese Dinger, ich weiß nicht, wie man das bezeichnet, diese Ohrpolster, ne? Die sind halt weiß, wenn du ihn bekommst. Und du denkst, und.
Naja, weiß nicht.
Doch, die sind tatsächlich weiß. So, man weiß? Vergisst es. Man vergisst
aber die
es.
Die sind auch weiß, grau. Grau.
Ja. Die sind sehr hell, so, wenn man sie bekommt.
Die werden halt von.
Die werden, und alle Herz, Gebrauchten sehen halt aus wie einmal durch die Plörre gezogen halt. Ja, wirklich so wie einmal über den Boden auf, im,
genau
im, am Cottbuser Tor drüber gewischt, so.
Genau, ja. Aus diesem Grund finde ich es ja total abscheulich.
Ja, darüber
wenn
kann man
sich
auch
jemand Fremdes meinen Kopfhörer aufsetzt.
Ja. Was das immer ist immer so ein passiert. Das ist so ein phobisches Ding, was Christian hat. Ist wirklich ganz interessant. Ich habe das jetzt nicht so. Es gibt Situationen, wenn die Leute so krass schwitzen, dass ich danach, die Dinger kann man jedenfalls abnehmen und auch waschen oder putzen irgendwie. Und man kann sie austauschen. Ja. Aber man sieht halt immer ein bisschen aus wie so ein, also warum die nicht irgendwann gesagt haben, wir machen jetzt schwarze, man weiß es nicht.
Ja, also, ob sie schwarz sind oder nicht, ist ja trotzdem eklig.
Ja, aber du siehst es wenigstens nicht.
Ich glaube, das ist fremder so ein, Ohrschweiß
dran. Das soll so eine Verbrauchsstandanzeige sein, bis, dass man das neue kaufen soll, wenn sie ganz grau sind.
Ja, stimmt. Die wollen die einfach verkloppen. Ja. Die wollen die einfach verkaufen. Ja. Es gibt überhaupt keinen sinnvollen Grund, weshalb das so ist. Du siehst halt den Hygienestand.
Ja.
Genau. So, also das ist das, was ich da so drin habe und mittlerweile, das ist mega kompakt, also.
Ja, also so mega kompakt, wenn man jetzt mal so die Außenmaße der Tasche, die sind wahrscheinlich schon so 30 mal.
Ja, die Tasche ist aber auch viel zu groß, ehrlich gesagt, für das alles, was ich da habe. Ich meine, wenn man das sich mal so anguckt, ich lege das jetzt mal hier so hin, bums, Kabel.
Das ist echt wenig für die Tasche. Gut, dein Kopfhörer dann noch, ne?
Ja.
Also Kopfhörer, Kabel, Mikrofon, Aufnahmegerät.
Fertig.
So. Okay.
So. Und ich habe jetzt noch keinen Test mit diesem, also ich habe das jetzt noch nicht im Einsatz benutzt, weil es eben alles neu ist, nur das Mikrofon. Damit habe ich übrigens dann eben auch so Kiezrekorder aufgenommen, wenn man diese Folgen hört, also Außenreportagen, da merkt man, dass da viel Atmo drin ist und du kannst aber gleichzeitig relativ nah mit dem Mikro an die Münder der Protagonisten ran und es gibt trotzdem ein relativ zentrales Geräusch. Man muss halt mit Stereomikrofon ein bisschen aufpassen, dass man nicht das Signal von jemandem, mit dem man spricht, nur auf einer Seite so hat. Da muss man relativ gezielt auf den Menschen drauf halten.
Ja.
Ja, so, das ist.
Soll ich mal meine Vergleiche? Die gleiche Tasche habe ich ja.
Ja, mach mal deine Tasche.
Vergleichen wir mal. Moment, ich muss die aber erst holen.
Ja, mach mal, ist total aufregend. Ja.
Die weiten Flure schreitet er entlang.
Ja. Achso, die Tasche ist übrigens so eine Fototasche von Vanguard.
Ja, eine total
Es gibt aber auch noch 1000 andere Fototaschen. Also, da gibt es ja so viel, das ist ja absurd.
So, genau, ich habe die gleich oder dieselbe Tasche. Achso,
kurzer Disclaimer, hier bezahlt niemand dafür, dass wir irgendwie Stimmt. sie erwähnen hier. Ne?
Ja, über alle Marken. Sonst hättet ihr schon den Werbepiep gehört. Genau.
Ich mache jetzt auch mal hier wieder zu.
Habe ich die gleiche oder dieselbe Tasche wie Nikolas?
Oh, ich gleiche. Weiß, auch
die gleiche. Die gleiche.
Stimmt, dieselbe wäre ja quasi dann wirklich identisch, so quantenmechanisch.
Ja, genau.
Quantenmechanisch.
Quantenmechanisch ist meine relativ vollgepackt, weil ich nämlich immer zwei Geräte mit habe. Und übrigens auch einen ganz schäbigen Kopfhörer benutze, so einen alten Sennheiser.
Den ich
Kopfhörer.
Nicht aufsetzen würde.
Warum denn nicht?
Weil du dich so ekelst.
Sieht wirklich eklig aus, ja. Aber,
so ein Ding hatten die eben auch beim Deutschen Radio im Studio.
Ja, die haben auch beim WDR überall auf den Tischen liegen. Ja, voll, total. Genau, ich habe hier drin einmal auch ein Klassiker. Also ich bin ja ein Tascam-Fanboy. Ich habe ja irgendwie alles von Tascam, auch meine Lautsprecher auf dem Schreibtisch. Ja, diesen Klassiker, der jetzt in einer neuen Version erschienen ist, Tascam Recorder DR100 MK2. Der ist relativ alt schon, also ich glaube, den gibt es seit über 10 Jahren.
Gibt es da mittlerweile,
ne,
nicht schon MK4, also diese vierte Generation?
Genau, der ist jetzt, ich weiß nicht, heißt der MK4? Ja,
ich glaube.
Generation? Kann sein, ja, genau. Ja. ich glaube, kam nicht so gut an jetzt in der neuen Generation, habe ich gehört. Ich weiß es nicht. Der ist eigentlich ziemlich super, wobei ich jetzt auch überlege, mein ganzes Setup hier läuft auch so ein bisschen aus und ich werde das auch demnächst mal irgendwie umstellen.
Du benutzt es aber auch mit einem externen Mikrofon. Ne? Also,
genau, ich benutze den Rekorder mit einem, ich habe ein ganz komisches Setup, wenn ich unterwegs bin draußen. Ich lasse nämlich immer zwei Rekorder laufen. Also einmal den großen Tasker mit dieser Sennheiser klassischen Reporter-Mikrofonierung Sennheiser MD46.
Das ist Mono, ne?
Das ist Mono, ja. Genau. Und meine Stereoaufnahme, ich lasse immer parallel einen anderen Tascam-Rekorder noch laufen. Mit den Enden, doch, der ist jetzt gar nicht hier drin. Wo ist denn der überhaupt? Das ist ein Tascam-Rekorder.
Ich glaube, der liegt da im Regal noch oben auf der Tasche. Da,
weil,
der
den finde ich nämlich total super. Ich muss den auch nochmal gerade holen.
Ja, super vorbereitet. Hier. Schon wieder die langen Flur hinunter.
Ja, das ist reportagig.
Ja.
Der wird nicht mehr verkauft. Der wurde auch nur mal ganz kurz
sehr
verkauft.
Sehr kompakt.
Und der ist total kompakt. Der sieht total billig aus. DR2D heißt der.
Plastikgehäuse.
Ich finde, der macht 1A Stereoaufnahmen.
Das stimmt. Man muss halt da, wie bei all diesen Geräten, die eingebaute Mikrofone haben, nur extrem aufpassen mit Griffgeräuschen und auch
total.
Mit Windgeräuschen.
Aber ich habe sozusagen schon, also ich habe das schon so oft gemacht, dass ich schon einen Griff habe, dass ich genau weiß, wann das, weil ich höre den ja nicht ab über Kopfhörer, wenn ich aufnehme, dass ich weiß, also wann es Geräusche ergibt und nicht. Und ich habe schon so einen komischen, etwas, glaube ich, für externe, ja, ein bisschen ungesund aussehenden Griff, der halt aber irgendwie verhindert, dass man Geräusche hört. Und den lasse ich einfach immer, wenn ich unterwegs bin, die ganze Zeit laufen. Ich nehme einfach alles hier mit nochmal so Backup-mäßig auf und habe dann eben auch Atmo in Stereo. Und genau, nehme dann mit dem anderen, mit dem großen halt Mono auf, mit dem Sennheiser-Mikro.
Aber wenn du unterwegs bist, also jetzt zum Beispiel läufst, dann ist das ja ein bisschen unpraktisch, zwei Geräte, ne?
Zumindest habe ich beide Hände voll. Also ich trage das Sennheiser in meiner rechten Hand, habe mir bei Pearl oder so, ne, bei so einem billig Kaufhaus so ein
Plastikarm gekauft, den du dir anschnallst und dann ist
auch geil. So eine Prothese.
So ein Gürtel, Moment. So ein Gürtel, so ein Plastik. Ich zeig's euch. Habt ihr das noch nie gesehen?
Nee. Das war dir wohl zu peinlich.
Dieses wunderschöne Ding gekauft, das kostet, glaube ich, 1 Euro oder so. Das heißt Somicon, heißt die Firma oder so, ich weiß es nicht.
Zeig
das
mal.
Zieht man sich durch den Hosengürtel und das Gegenstück habe ich hier unten an meinem... Also
das ist wie so ein Blitzschuh
an der Kamera. Ist ein Blitzschuh, den man sich an den Gürtel schnallt.
Genau, passt halt auf dieses genormte Gewinde, was in Kameras oder halt eben auch in den meisten Aufnahmegeräten dran ist.
Dann siehst du so aus wie einer von diesen... Hemd in die Hose getötet.
Mit Handy am Gürtel. Und so, genau. Ja. So, ich sehe dann echt bescheuert aus.
Also,
aber
wenn das ein bisschen größer wäre, würdest du auch aussehen wie so ein Ghostbuster mit so einem Ionenpack.
Stimmt. Ja, aber den ist halt auf dem Rücken.
Ja.
Genau. Und das stecke ich mir halt so an den Gürtel und links halte ich dann halt das kleine Tasker und mache damit die Stereoaufnahme. Und die Tasche, die eignet sich ja eben, also es ist eine Umhängetasche, die habe ich dann umhängend.
Und wenn du das Gerät halt so an deiner Hüfte dann hast, kannst du auch noch pegeln gut, ne?
Genau. Kann ich abhören. Und das funktioniert so eigentlich ganz gut. Allerdings bin ich nicht hundertprozentig zufrieden mit der Kombination des MD46 Mikros mit dem Tascam-Gerät.
Es gibt auch noch ein Ding, was bei dem Tascam der Fall ist. Dieses Gerät hat sich so sehr in das Kabel verliebt, dass es das nicht mehr hergeben will.
Das XLR-Kabel wird nicht mehr vom Gerät entlassen.
Steckt einfach drinnen, kommt nicht mehr raus. Man weiß nicht warum.
Ich war sogar schon mal hier nebenan, haben wir einen großen Musikalienhandel.
Ja, so Technikladen.
So ein Technikladen, halt. Genau. Die haben auch gesagt, ja, man müsste es halt aufschrauben und dann gucken. Und dann haben sie gesagt, lass lieber irgendwie. Und das lasse ich jetzt auch lieber.
Ist ja auch nicht so schlimm. Musst du nur hoffen, dass das Kabel nicht kaputt geht. Sonst muss es ablöten.
Genau, dann habe ich ein Problem.
Ablöten.
Genau.
Und Neues dran löten.
Das ist nämlich leider auch nicht so, obwohl doch, das ist ein ganz gutes, ja. Genau, das ist so mein Setup.
Es unterscheidet sich auch streng genommen gar nicht so sehr von meinem. Also ich habe den ist eigentlich nicht wirklich der Nachfolger, aber die nächstgrößere
Gerätekasse. Sogar der Vorgänger.
Ja, genau. Ja. Also chronologisch zeitlich gesehen der Vorgänger, aber die nächstgrößere Version von Nikolas Gerät, also den Zoom H6, weil der halt ein paar mehr Eingänge hat und ich manchmal... Ist halt irgendwie, ne, schon allein durch das Stereo-Mikrofon zwei Eingänge belegt sind, und dann mache ich ja manchmal noch so ein Headset dran.
Audio-Terminator ist unterwegs.
Und manchmal arbeite ich auch mit so einem Ansteckmikrofon, was ich dann dran habe. Das habe ich dann auch noch da in dem Gerät dran. Da braucht man dann manchmal schon so 3-4 Spuren oder 3-4 Eingänge. Deshalb habe ich den. Und den habe ich auch, weil ich den nicht gerne in der Hand habe. tatsächlich mit meiner Tasche verbunden.
Stimmt, das habe ich schon mal gesehen.
Auch diesen, dieses Gewinde fürs Stativ habe ich mir das quasi diesen Schuh, dieses Gegenstück durch den Deckel meiner Tasche so ein Loch reingemacht. Da habe ich das so reingesteckt und dann verbinde ich quasi den Deckel der Tasche mit meinem Aufnahmegerät, sodass das Aufnahmegerät mit meiner Tasche verbunden ist. Und dann kann ich halt auch regeln. Und
das heißt, du hängst auch die Tasche vor den Bauch.
Genau. Ja. Und dann gucke ich halt, dann sehe ich halt auch immer den Aufnahmepegel.
Wie so ein Bauchladen.
Ja, also ich meine, ganz früher, was heißt ganz früher, so lange ist es ja auch noch nicht her, so diese klassischen Bandrekorder, die man früher beim Radio hatte, die hatte man ja auch vorm Bauch.
Ja, das habe ich ja, das ist ja dieses Edirol, was ich hatte, das richtet sich auch total danach. Das hängt so an einem runter und dann sind oben die Schalter, ja, dreht man so wie so ein.
Das finde ich aber auch, um ehrlich zu sein, ganz, ganz wichtig, dass man halt auch ein visuelles Feedback zum Aufnahmepegel kriegt. Ja. Natürlich sollte man immer einen Kopfhörer tragen, das haben wir auch schon zigmal gesagt, damit man halt auch wirklich auch das hört, was aufgenommen wird, aber das ist natürlich auch gut, den Pegel im Blick zu haben jederzeit, sodass man halt nachregeln kann, wenn es ein bisschen leiser ist, weil wenn man alles im Nachhinein macht, ist ja gar kein Problem, wenn es zu leise ist, kann man es immer lauter machen in der Postproduktion, aber natürlich, wenn man ein paar ein bisschen Rauschen drauf hat oder irgendwelche Störgeräusche, dann sind die natürlich auch lauter und deshalb sollte man immer so, wenn es geht, optimal auspegeln, so bei minus 12 dB im besten Fall. Und damit man auch genug Headroom hat, falls es dann mal lauter wird, dass es nicht klippt, also nicht übersteuert. Und das sind so alles so Feinheiten, die man dann in der Erfahrung des Reporter-Daseins irgendwie aufschnappt. Und spätestens dann, wenn man mal so eine tolle Aufnahme hat, die entweder viel zu leise ist und beim später lauter machen schrecklich klingt oder man zu laut aufgenommen hat und es übersteuert ist. Also wenn man sich dann mal so richtig ärgert, dann lernt man das.
Oder wenn man auch mal gar nicht aufgenommen hat.
Stimmt, das ist mir aber auch schon passiert. Ja. Tatsächlich auch mit dem Zoom. Der hat nämlich die Funktion, dass man so eine Pre-Record-Funktion, man macht das Gerät an und der nimmt sozusagen sofort auf. Das kann ganz gut sein, weil dann muss man nicht nochmal die Aufnahmetaste drücken. Ich habe das irgendwann mal eingestellt, um auf Nummer sicher zu gehen, aber ich hatte noch meine alte Routine drin, dass ich da halt noch die Aufnahmetaste drücken muss. So, und wenn man dann das Gerät anmacht und die Aufnahmetaste drückt, wenn die Pre-Record-Funktion aktiviert ist, Pause, bedeutet das Pause. Ah, oh, das war sehr ärgerlich. Aber ja, passiert halt auch nur einmal. Ja, ich habe noch so ein super mobiles Aufnahmegerät dabei, was ich tatsächlich immer in meiner Tasche habe, also nicht in meiner Hosentasche, aber in meiner kleinen Umhängetasche, die ich auch privat immer habe. Das ist ist schon irgendwie ewig alt, so ein 6 Jahre alt, ist das, glaube ich, schon auch von Zoom, H1 heißt das. Das ist auch, sieht super billig aus, Plastikgehäuse, das wiegt auch nichts, also jede Zigarettenschachtel wiegt irgendwie mehr gefühlt. Aber das hat verhältnismäßig einen guten Klang, ist sehr klein. Und mit einem Puschel drüber kann man es auch draußen gut benutzen, wenn Wind ist, ohne überhaupt gar nicht. Also die sind so empfindlich, diese Membranen auf den Kopf, auf den Mikrofonen. Ist auch ein Stereo-Mikrofon. Und das finde ich ist so ein, wenn es mal runterfällt oder kaputt gehen sollte, ist es halb so wild, weil die Dinger kriegt man gebraucht schon für 30 Euro, weil schon 6 Jahre alt. Aber die Tonqualität ist, finde ich, immer noch so gut, dass man für eine schnelle Aufnahme das super verwenden kann. Und es klingt meilenweit besser.
Stereo?
Ja. Mhm. Oder sehr, sehr, sehr viel besser als eine Aufnahme mit einem Smartphone, weil das ist...
Allein weil Stereo ist natürlich schon.
Naja, also ich meine, mein Handy hat auch 2 Mikrofone drin und da kann ich halt auch wählen zwischen Mono und Stereo in der App, wenn ich eine Aufnahme-App habe, aber trotzdem ist es halt einfach so, dass diese Membranen, die in den Handys verbaut sind, also in den Mikrofonen, die sind ja, also die sind Millimeter groß, die sind so winzig und da kann einfach nicht so ein voluminöser Klang in der Aufnahme entstehen, wie, ich meine, diese Membranen bei meinem kleinen Aufnahmegerät, die sind halt, keine Ahnung, so ungefähr 1 Zentimeter groß, also da kann halt einfach viel mehr Klang rein. Und bei den Handys, die haben zwar an sich eine gute Qualität, was die Aufnahme angeht, also was die Wandlung von dem analogen Tonsignal ins Digitale angeht, aber da kommt halt eben nicht so viel.
Kein Volumen, ne? Das ist ja ein bisschen flach, wobei ich schon beeindruckt bin mittlerweile, die neuen iPhones, das ist schon echt,
ja,
also für ein Interview mal so, das geht
das
schon.
Das ist schon okay, also wenn man es nah an der Person hat, oder wenn man, also es ist schon, das kann man schon machen,
aber für Atmo-Aufnahmen oder so, kannst du es ja auch nicht nehmen oder halt, genau.
Ja, also ich, nur im absoluten Notfall.
Ja. So, ja. Ja, ich finde aber trotzdem, dass so ein Handy, ich meine, man muss das Handy rausnehmen, man muss die App starten, man muss auf Aufnahme
klicken. Klar, ist nervig. Ich stürze auch gerne mal ab im Übrigen. Mhm. Also das ist halt auch nochmal so ein Ding. Das ist halt immer noch ein Computer, das Ding. Und so ein Aufnahmegerät ist ein bisschen dezidiertes Gerät, was...
Macht halt nur das.
Ja, so. Genau. Also da ist auch nochmal ein bisschen mehr Wackelei drin.
Und ich finde es auch aus einer, also wenn man dann doch mal in so einer Situation ist, Wind ist auch nochmal so ein Thema, da hat man beim Handy ein Riesenproblem auch, ohne Windschutz, ohne Puschel. Aber finde ich, was auch irgendwie so ein bisschen... Es wirkt halt einfach nicht so professionell. Also wenn man dann in einer spontanen Situation ist, ist es eh nochmal was anderes eigentlich, weil da erwartet jetzt keiner, dass man ein riesen Aufnahmegerät dabei hat. Aber wenn ich jemanden mein Handy unter die Nase halte, ist es halt nicht so Interviewsituation oder nicht so eine, okay, ich bin jetzt in einer Aufnahmesituation, wie als wenn ich jemanden ein Mikrofon unter die Nase halte oder ein Aufnahmegerät.
Könnte aber vielleicht auch weniger Angst machen. Ne? Das ist ja auch oft so, wenn man mit einem großen Mikro kommt, sind manche Interviewpartner vielleicht ja, so ein bisschen zurückhaltender.
Also ich habe ja schon erlebt, wenn du dann ankommst mit so einer riesen Tonangel, ne, und hältst ihn dann über so einen Kopf, dann sind die Leute auch ein bisschen eingeschüchtert.
Ja, beim Film, klar. Das ist nochmal was anderes. Ja, ja. Na, ich meine, du hast ja früher Film gemacht, da war das ja sicherlich Tonangeln und sowas. Ja, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich finde so ein kleines Gerät, was durchaus mal kaputt gehen kann und deshalb so wild ist, was nicht so teuer ist, was man immer dabei hat, um immer eine Aufnahme machen zu können und ein sehr gutes Setup, was man auch skalieren kann mit mehreren Mikrofonen. Und ja, das so zu haben, wäre schon ganz sinnvoll. Wenn man wirklich einen Termin hat, man weiß, man geht jetzt raus, man macht einen Reportagegang oder ein Interview, hat man halt das Gute dabei. Und wenn man irgendwie unterwegs ist und man eine Aufnahme machen will, spontan, hat man halt immer das supermobile Kleine dabei.
Das hast du immer dabei?
Ja, das habe ich immer dabei.
Auch wenn du abends einfach weggehst oder?
Okay. Ja.
Im Ohr.
Hast du immer in der Tasche?
Habe ich immer
in der Tasche. Trägt es im Ohr.
Nein.
Das
habt ihr das
nicht? Ich heute das
aber ich meine, dein Tascam, dein kleines, das ist ja auch nur so groß wie eine Zigarettenschachtel. Das könntest du ja eigentlich auch immer
dabei haben. Das war schon Maxi-Pack
dann. Das, ja, genau, das ist schon Big Pack.
Big Pack, genau.
ja, das habe ich auch oft dabei, aber nicht immer. Also, ja. Aber also da denke ich mir so, notfalls habe ich dann tatsächlich mein Smartphone so, wenn es wirklich mal,
das stimmt,
wenn ich Brad Pitt auf der Straße treffe, zufällig, und ich möchte ihn etwas fragen.
Ja. Aber ich mache auch tatsächlich viel mehr Aufnahmen, als dass ich die jemals verwenden werde. Also ich bin ganz oft irgendwie, wenn ich draußen unterwegs bin, dann nehme ich halt entweder mal ein bisschen Atmo auf oder ich mache so eine kurze Mini-Reportage zu irgendwas. Das wird nie veröffentlicht. Das landet dann einfach auf meinem Rechner mit dem Hintergrund, naja, vielleicht kann ich es ja irgendwann mal gebrauchen.
So, ich warte hier auf den Bus und neben mir steht einer und raucht.
Ja, muss dann schon was passieren.
Ja.
So. Zum Beispiel, wenn der erste Schnee fällt, da freue ich mich schon wieder drauf. Das mache ich eigentlich jedes Jahr.
Ja,
das wird jetzt auch wieder so sein, wenn irgendwann hoffentlich mal nochmal ein bisschen Winter kommt und der Schnee fällt und man so den ersten Morgen rausgeht. Das ist ja vor allen Dingen in Berlin eine großartige Sache, weil die Stadt auf einmal so ruhig wirkt, weil das auch so dämmt, gedämmt, akustisch. Ja. Und dann, wenn man halt rausläuft und der Erste ist, der so über den Schnee läuft und es knarzt und die Autos langfahren und alles so anders klingt und die Leute auch so ganz verliebt sind in dieses weiße Ungetüm des Winters, das finde ich großartig.
Schritte im Schnee.
Ja, und das dann halt irgendwie akustisch festzuhalten, das sind so Kleinigkeiten, die ich jedes Jahr mache.
Das heißt, du hast den ganzen Rechner voll mit so kleinen privaten Reportagen, die du so für dich machst.
Ja, ich habe das auch manchmal.
Dein Leben ist eine Reportage.
Wenn ich dann zufällig mal so eine Aufnahme finde, auch wenn ich mit Freunden unterwegs bin, mache ich auch manchmal das Aufnahmegerät an. Und dann Jahre später finde ich dann so eine Aufnahme zufällig beim Rechner aufräumen. Und dann schicke ich denen das. Hey, hier damals, weißt du noch, hier, guck mal, haben wir die Aufnahme gemacht. Das ist mir neulich erst passiert. Da waren wir im Keller in meiner alten Wohnung. Also habe ich vor Jahren gewohnt und da waren wir im Keller ziemlich betrunken nach einer Party nach Hause, lass uns mal in den Keller gehen. Und dann haben wir da so im Dunkeln gruselige Abenteuer im Keller erlebt. Das habe ich neulich erst wiedergefunden und rumgeschickt.
Wir machen daraus ein ganzes Format bei den Mikrodilettanten. Ne?
Stimmt, nur dass ihr leider keine Aufnahmen habt. Ihr redet immer nur über eure Erinnerungen.
Das
ich meine jetzt,
ja,
wenn du über früher
redet. Ja, stimmt.
Stell dir vor, du hättest...
Das wäre jetzt gut, wenn man sozusagen aus der Zeit, über die wir ständig reden, auch noch Originalaufnahmen hätte. Ich hatte halt total viel Kassetten als Kind, ne, so hier, also einfach hier mit Freunden Radio gespielt, tatsächlich so. Und dann einfach auf Aufnahme gedrückt und doofes Zeug geredet, das hätte ich gern noch.
Oh, das hab ich sogar noch. Ich muss das irgendwann nochmal raussuchen. Neidisch. Also naja, nicht Kassette, aber ich hatte, also mein erster Computer war so ein, ob euch das was sagt, weiß ich nicht, so ein 386er DX40. Ja, also so ein, den hatte glaube ich mein Bruder damals 1993 oder 94 zur Jugendweihe bekommen und der hat den aber nie benutzt und ich habe den immer benutzt und der hatte auch eine Soundkarte drin. Also diesen PC-Speaker, der so nur so Pieptöne machen kann, aber der hatte auch schon eine richtige Soundkarte und damit konnte man auch aufnehmen und da habe ich mir auch irgendwie so ein kleines Mikrofon gekauft, so ein dynamisches, billig im, keine Ahnung, in so einem Supermarkt oder sowas gab es das mal und da habe ich auch Aufnahmen mitgemacht. Das Problem war nur, dass ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich weiß, damals gab es schon das MP3, aber ich glaube, das war noch nicht integriert in der Windows-Software, das war Windows 3.1, glaube ich. Und da konnte man halt nur als Wave aufnehmen. Und in der Zeit, die Festplatte da hatte 80 Megabyte, kann man sich überlegen, dass das da relativ beschränkt war, was die Aufnahmekapazität
angeht. Habt ihr eigentlich auch mal in einer schönen Minute in euer Mikrofon gesungen?
Nee, weil ich kann nicht singen.
Ja gut, aber es kann ja sein, dass man es trotzdem...
Bitte? Wahrscheinlich schon, oder? So als Kind meinst du jetzt.
You love me tender. Ja.
Du hast es.
Deine Elvis-Imitation, die kennen wir doch. Und deine,
echt?
Naja.
Und deine Helmut Kohl.
Stimmt.
So. Ja, jetzt hat es natürlich nicht funktioniert. Ja.
Ja, okay. Also Aufnahmetechnik war auch früher schon ein Thema, wie man hört.
Ja, was gibt's denn? Also ich meine, das ist jetzt wirklich eine Spezialsendung für Technikinteressierte.
Ja, aber wir haben anderen, so viele Fragen bekommen von Hörern, ja, auch. Wie nehmt ihr das eigentlich auf? Ja. Wie produziert ihr das? Und das wollten wir mal so ein bisschen abhandeln.
Ja. Also generell ist es ja auch so, wir haben ja auch dieses Format durch die Gegend von Christian Möller, der sozusagen live on tape, das heißt, relativ von vorne bis hinten so ein Interview aufnimmt, wo er mit einem Gesprächspartner über die durch die Straßen geht oder durch irgendwelche Gegenden geht und ihn aufnimmt und Atmo aufnimmt. Das ist gerade, wenn man dann relativ wenig Hilfestellung dabei hat, gleichzeitig das Interview machen muss und so weiter, ist das schon eine Herausforderung, ne? Und da ja, also da gleichzeitig mit Stereo Atmo und was wir jetzt so beschrieben haben, über so 2 Stunden im Zweifel, das kontrolliert aufzunehmen, Pegel im Griff zu haben und so, das sind alles Sachen, die sind wirklich, können kompliziert sein und das ist letzten Endes auch einfach Übung. Also man muss auch wirklich einfach so Griffe, bedienen, Routinen und so muss
es
man
ist
einfach
auch tatsächlich
üben.
Körperlich anstrengend, mit einem Mikrofon in der Hand über Stunden herumzulaufen und dann noch Fragen zu stellen.
Und dann so diese Konzentration, genau, und so alles. Das ist, ich bin nach sowas fertig.
Völlig
am Ende.
Ja. Ist schon ein schwieriger Job.
Ja. Aber ich meine, wenn dann mal so eine Aufnahme zu leise ist, dann kann man ja auch noch mal im Nachhinein was korrigieren. Und das ist so der dritte und letzte Punkt, den wir so noch heute in dieser Episode thematisieren wollen, die Postproduktion. Also wenn die Aufnahme auf der Speicherkarte des Aufnahmegeräts landet und man die rüberkopiert auf den Rechner, dann importieren wir die ja in unsere Schnittsoftware. Da benutzt auch jeder ein bisschen was anderes. Hendrik, kannst du mal kurz sagen, was du so benutzt?
Ich schneide mit Cubase tatsächlich. Das hat sich...
Gelächter. Warum? Weil du damit angefangen hattest.
Weil ich
damals irgendwie
damit angefangen habe und weil ich tatsächlich damals mit einem Freund zusammen angefangen habe, Aufnahmen zu machen. Tatsächlich haben wir uns, fällt mir gerade noch ein, wir haben auch so private Aufnahmen gemacht und so Reportagen gemacht, fällt mir gerade ein, jetzt stimmt, haben wir doch gemacht. Und das haben, und der hatte, weil er eigentlich Musiker ist, hat angefangen irgendwie mit Cubase zu arbeiten und irgendwie ist mein Schritt in das Selbstschneiden und Editieren dann halt über ihn gegangen und ich kannte dann von ihm halt Cubase und dann habe ich mich da auch reingefuchst und seitdem mache ich das halt mit Cubase und Cubase ist natürlich eigentlich für Musiker gedacht und es ist auch völlig aufgeblasen und hat ungefähr 90% Funktionen, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann, aber es funktioniert jetzt so in meinem Arbeitsprozess einfach am besten so und da bin
ja
ich
auch
einfach
irgendwann
schnell,
hat diese ganzen,
genau, die Shortcuts,
Muscle Memory und, genau, so, ja, und ja, so, das ist halt alles dann drin. Ne?
Das ist auch tatsächlich das größte Problem, wenn man eine neue Software sich aneignen will oder muss, weil zum Beispiel die Software nicht mehr unterstützt wird, aber der neue Rechner, die nicht mehr supportet. Ja, ich hoffe mal, dass das noch eine Weile dauert, bis ich das machen muss, weil ich nutze Audition, Adobe Audition.
Was ja so ein bisschen Standard eigentlich jetzt geworden ist, kann man sagen, oder?
Ist es das? Ich weiß es gar nicht.
Wort-Audio-Produktion?
Pro Tools ist immer noch sehr,
immer noch?
In der, also bei den großen Studios auf jeden Fall.
Es ist schon erstaunlich, wie viel verschiedene Sachen so benutzt werden. Es gibt ja noch so beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk so ein eigenes Ding, wie heißt das nochmal hier, dieses DIRA oder so.
DIRA,
ja. Da saß ich gerade davor, das sah aus wie aus den 80ern irgendwie. Ja. Audition ist halt das Pro-Audio-Bearbeitungsding von Adobe. Dann benutzen viele auch das neue Logic von Apple. Dann gibt's ja auch dieses gratis Tool, wie heißt das nochmal? Audacity, was viele benutzen. Mhm. Sieht auch grauenhaft aus.
Ja, aber es funktioniert.
Klar. Also. Und dann gibt's auch nochmal sowas, was wir auch eigentlich immer wieder empfehlen, weil es nicht so wahnsinnig komplex ist von der Bedienung, aber schön und gut ist und funktioniert. Hindenburg heißt das, ein bisschen komischer Name, aber das kann man immer mal empfehlen.
Ja,
das
ist eine dänische Softwareentwicklerfirma, so ein,
glaube ich. Die auch sehr kommunikativ sind, die kann man gut kontaktieren und es ist nicht so teuer. Aber wir beide benutzen Audition Premiere. Ne?
Genau, also Hindenburg ist das einzige Programm, glaube ich, was wirklich auf Radio-Leute zugeschnitten ist. Hm?
Genau, ja.
Ja, also es gibt natürlich auch noch Ultraschall. Das ist ja aus der Podcast-Community entstanden.
Was
aus der deutschen. So eine Art, wie nennt man das eigentlich, Plugin, nicht? Theme für Reaper, was auch eine ziemlich weit verbreitete Software, Audio-Bearbeitungs-, auch Musikproduktionssoftware ist. Und Ultraschall ist so ein Add-on, was man sich installieren kann. Dann sieht das alles ein bisschen simpler aus. Und es funktioniert auch. Ich habe es selber auch installiert. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, ich würde es auch benutzen. Das hat eigentlich alle Funktionen, mehr oder weniger, nicht alle, aber so gut wie alle Funktionen, die ich auch brauche und schätze bei Audition. Aber das ist halt eben doch eine Umgewöhnung und dieser Druck, den man tatsächlich persönlich braucht, um sich so eine neue Software so einzuschleifen, dass sie irgendwie ins Rückenmark geht, ja, so, ne, dass das alles so automatisch funktioniert, das dauert doch eine Weile und der Druck war bisher einfach noch nicht so groß. Und genau, Audition, das ist die Software, die ich hauptsächlich nutze und vielleicht, um das mal so ein bisschen praktisch zu erklären und zu zeigen, wie wir so eine Produktion machen und wie das auch, also warum so eine Software auch nötig ist, die mit mehreren Spuren arbeiten kann, habe ich hier gerade mal eine Produktion aufgemacht und zwar die aktuelle Doppelfolge unseres Mixers, also die Reportage aus Kolumbien, aus Bogotá von Laura Sam-Reiferscheid. Falls ihr es noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall mal rein. Die hat, ich zähle gerade mal nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Spuren. Die sind jetzt, also sind nicht wirklich 10 Spuren, weil ich manchmal zum Arrangieren nochmal eigentlich eine Spur aufgetrennt habe, aber faktisch sind es vielleicht 5 Spuren, die halt eben parallel abgespielt werden und die dann jeweils gemischt sind mit Musik, mit Sprechertext, mit dem Interview, was Nikolas mit Laura geführt hat, mit der Reportagespur, die Laura gemacht hat. Also sie hat ja auch nochmal so Sprecheranteile in der Situation eingebettet, die sie beobachtet hat vor Ort. Also das sind schon ganz schön viele Spuren und die müssen natürlich irgendwie so arrangiert werden, dass sie in der Summe so klingen, wie es dann im Endeffekt klingt. Ich bring mal rein, beliebig bei Minute 1:30.
Mi nombre inicial, aquí el nombre original con que yo nací.
Mein ursprünglicher Name, also der, mit dem ich geboren wurde,
se llamaba Oscar.
Ist Oscar.
Lizde ist Prostituierte aus Bogotá.
Genau, also hier haben wir jetzt schon eigentlich alle Elemente oder alle Spuren schon mal gehört. Wir hatten die Musikspur, wir hatten eine Atmospur, wir hatten eine Sprecherspur von Theresa Sickert, die Übersetzung gesprochen hat. Die Situation im Studio von Laura und Nikolas. Und auch noch die Situation von Laura vor Ort und ihrem Sprecheranteil darauf. Das klingt jetzt irgendwie ziemlich kompliziert, weil es auch ziemlich viele Spuren sind.
Ist auch kompliziert.
Ist auch kompliziert. Ja. Aber um nur mal zu zeigen, wie es klingt, wenn nur eine Spur da ist, spielen wir mal. Das ist jetzt Laura hier im Studio mit Nikolas.
Lizde ist Prostituierte aus Bogotá, also Kolumbiens Hauptstadt. Und eigentlich, seitdem sie 14 ist, geht sie auf den Strich. Und ja.
Das ist jetzt nur ihre Spur, also das ist nur Laura. Die gleiche Aufnahmespur, in der Nikolas hier auch zu hören ist, klingt dann so.
Und sie wurde als Oscar geboren.
Genau.
Ich war ich bin relativ knapp unterwegs mit meinen Sätzen.
Also das klingt jetzt halt natürlich sehr, man sagt in der Produktionssprache, trocken. Also da sind ja nur die beiden, da ist keine Atmo zu hören, weil es hier im Studio aufgenommen wurde. Also so wie wir jetzt hier auch sitzen, wurde das Gespräch von Laura und Nikolas auch so aufgenommen. Und da wurde dann drunter gemischt natürlich noch andere Aufnahmen, wie zum Beispiel die hier.
Ese era Oscar.
Das ist die Aufnahme, die Laura vor Ort gemacht hatte in Bogotá. Das Interview mit Liz Day, was eingespielt wurde. Dort ist schon Atmo, also Raumklang im Hintergrund zu hören. Um das aber atmosphärisch noch ein bisschen dichter zu gestalten, hat sie von dem gleichen Ort auch nochmal mit einem Stereomikrofon Aufnahmen gemacht, um die akustische Situation vor Ort einzufangen. Die klingt dann so. Also eine Straßenszene in Bogotá, und die wurde dann in der Produktion darunter gelegt, um halt eben auch diese akustische Ebene dieses Ortes ja abzubilden. Und um das Ganze auch nochmal zu verstärken, habe ich Musik gesucht, die das Ganze auch nochmal passend, ne, Südamerika, Bogotá, Musik gesucht, die tatsächlich auch Bogotá zum Thema hat oder die zumindest aus Bogotá und dieser Musikszene dort stammt.
Wir bewegen unsere Hüften dazu.
Okay.
Kann sich jetzt vorstellen.
Und diese Musik habe ich dann eben auch entsprechend arrangiert und abgemischt, unter die Produktion gelegt. Unter sage ich jetzt deshalb, weil ganz oben in der ersten Spur die Laura und Nicolas zu hören sind, dann kommt der O-Ton von Liz Day, dann kommt die Atmo von vor Ort, dann kommt Theresa noch, also die Übersetzung gesprochen hat, und dann ganz am Ende, ganz unten, die Musik.
Und man macht das schon gerne so, und es gibt eigentlich gar nicht so einen wirklichen Grund, dass man diese Stimmen, also die der Protagonisten und so, immer so oben hinlegt auf die ersten Spuren, aber macht man so, weil das ist sozusagen hierarchisch inhaltlich dann auch eine Erklärung, ne? Also man könnte ja theoretisch auch das alles total irgendwie, was weiß ich, Liste auf 4 und Musik auf 1 oder so. Ich weiß gar nicht, ich mache das auch
tausch
immer
tatsächlich
so.
Tatsächlich währenddessen. Ja.
Also währenddessen tauschst du?
Ja, wenn ich dann an irgendwas arbeite, dann manchmal, wenn ich dann zum Beispiel an den Overvoice sitze, dann lege ich die natürlich direkt drunter. Aber manchmal ziehe ich sie dann auch wieder weg, wenn ich sie fertig geschnitten habe. Ja, macht ihr okay. Nicht?
Ja doch, aber ich habe immer so das Gefühl, ein Projekt ist erst richtig fertig, wenn es auch ordentlich da liegt, sozusagen. Also weißt du, man kann das ja auch total dreckig bauen. Das klingt genauso.
Nee, man muss ja schon so eine gewisse Ordnung.
Man muss es verstehen.
Also das hat aber auch natürlich seinen Sinn, das so zu machen. Da wollte ich mich jetzt zukommen. Weil in der Spur, die wir hier nochmal hören, also Laura, die hier im Interview mit Nicolas im Studio sitzt, ja, hier hört man es jetzt nicht so ganz, aber die ist relativ leise, die Aufnahme. Also wie gesagt, wir nehmen lieber immer minimal leiser auf, weil man, falls es dann laut wird und zum Beispiel gelacht wird oder aus welchen Gründen auch immer die Stimme dann auf einmal lauter wird, hat man halt kein Übersteuern der Aufnahme. So, aber dann im Endeffekt will man ja trotzdem, dass die Stimme wieder ein bisschen lauter ist. So, und wäre es natürlich wichtig, nicht jeden einzelnen Satz, den sie sagt, lauter zu machen, sondern die komplette Spur. Da kann man halt eben so Effekte drüber legen, die die Lautstärke angleichen bei Laura jetzt in dem Fall. Und die kann man in Audition zumindest praktischerweise für eine komplette Spur freischalten oder aktivieren. Und das habe ich in dem Fall natürlich auch gemacht. Und zum Beispiel auch, wenn unsere Heizung mal rauschen sollte und da so ein Störgeräusch im Hintergrund ist, kann man das auch rausfiltern für die komplette Spur. Da kann man dann so Rauschmuster anlegen. Also man identifiziert dann eine Stelle in der Aufnahme, wo es rauscht. Und die kann man dann mit der Software rausrechnen. Da wird dann sozusagen das gegenteilige akustische Signal erzeugt und wird drüber gelegt und dann.
Genau, und da ist Audition übrigens wirklich sehr leistungsvoll. Also gerade in der Eliminierung von Rauschen oder ja, Kanalstörungen, da habe ich schon echt krass gute Sachen hinbekommen. Ja. Also wie ich wirklich dachte,
da kann man auch
das irgendwie hinkriegt.
Aufnahmen nochmal retten. Die haben dann auch so witzige Namen, diese Filter. Zum Beispiel, es gibt einen Filter, der heißt Mikrofonrumpeln entfernen. Ja. Und das ist letztendlich aber nur so ein Low-Pass-Filter, der alles, was so unter 120 Hertz ist, wegmacht oder ausblendet. Mhm. Und weil diese Griffgeräusche halt in diesem Frequenzbereich sind, ist es irgendwie ganz, ganz praktisch. Ja, und deshalb ist es eben auch notwendig, so eine Produktion so in mehreren Spuren anzulegen und so auch zu arbeiten, dass man eben für jede Spur, für die man einen bestimmten Effekt oder eine Restauration benötigt, die halt eben auch anwenden kann. Und wenn man das in ganz vielen unterschiedlichen Spuren macht, fällt das halt eben sehr schwer, beziehungsweise ist sehr viel mehr Arbeit, weil man jeden einzelnen Clip bearbeiten oder mit einem Effekt versehen muss.
Ja, Christian sitzt hier also oft und schiebt Effekte.
Ja, so viel Effekte sind es gar nicht. Also ich versuche das ja so natürlich wie möglich zu belassen. Natürlich kann man auch so Effekte auf Stimmen legen, dass sie viel tiefer, viel männlicher klingen oder viel präsenter, als sie sind. Das versuche ich eigentlich zu vermeiden.
Ja, ich mache das bei mir immer.
Ist aber auch nötig.
Ja.
Und was natürlich auch noch ganz sinnvoll ist, das mache ich bei uns.
Mach doch mal kurz den Effekt aus.
Das mache ich bei uns zum Beispiel immer. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Hm. Wir nehmen ja jetzt hier mit 3 Monomikrofonen auf. Hm. Das heißt, jeder von uns ist gleichberechtigt im Stereo-Raum. Ja? Also wir sind eigentlich alle mittig. Aber in der Postproduktion mache ich das schon so ein bisschen, dass ich meistens Nikolas ein bisschen nach links verschiebe und
links.
Hendrik ein bisschen nach rechts.
Nach rechts.
Und je nachdem, wenn dann noch wer ist, dann mache ich mich auch noch ein bisschen nach links oder nach rechts. Einfach nur, dass die Stimmen ein bisschen aufgeteilt sind, dass es halt auch wirklich so klingt, als würde man in einem Raum sitzen und jeder hätte halt eine räumliche Verortung. Das nimmt man vielleicht bewusst gar nicht wahr. Und wenn man es nicht weiß, dann hört man es vielleicht auch gar nicht so richtig. Aber das hat definitiv in der Wirkung, ist das ein Unterschied. Also es wirkt halt einfach natürlicher, das wirkt authentischer in dem Sinne, weil wenn man zu dritt oder zu viert in einem Raum sitzt und sich unterhält, hat man diesen Effekt halt eben auch, weil wir halt Stereophon hören mit unserem Ohr.
Das ist, man muss da nur aufpassen, das darf man nicht übertreiben. Ne? Das wird ganz schnell total nervig. Also da kenne ich viele Beispiele, die Podcasts auch schon probiert haben, wo sie das dann wirklich so extrem
also
gemacht haben.
Also alles über 20% in eine oder andere Richtung ist zu viel.
Ja, dann, das nervt dann. Da hat man immer das Gefühl, der sitzt oben rechts im Kopf, der Sprecher. Und wieso, weißt du, wie bei Otto, da gibt es so an dem Otto-Film mal, dass rechts der Teufel und links der Engel auf der Schulter sitzt und einem dann so. Naja. Kurzer Exkurs.
Ja. In das Otto-Versum. Ja, danke dafür.
Danke dafür.
Man muss auch mal zwischendurch mal weg, ganz kurz von der Technik, um den Hörer oder die Hörerin nochmal aufzuwecken.
Genau, also wir haben ja so ein bisschen jetzt, glaube ich, gut abgebildet, wie wir so arbeiten, also wie wir aufnehmen hier im Studio, wie wir außen aufnehmen, was für eine Technik wir benutzen, wie wir diese Technik einordnen, auch im Vergleich mit unseren Erfahrungen zu den professionellen, teuren Studios in öffentlich-rechtlichen Radiosendern.
Ja, billig ist das hier aber auch nicht.
Na, was heißt billig, aber es ist bezahlbar. Also wir konnten uns als Unternehmen gründen, ohne Kredite aufnehmen zu müssen, ohne auf Investoren angewiesen zu sein. Das heißt, es ist durchaus bezahlbar. Das war uns ja auch immer wichtig, unabhängig und autark arbeiten zu können. Und das können wir damit. Genau. Und
so,
wie wir die ganze Postproduktion machen, haben wir jetzt auch kurz skizziert. Und über Musik hatten wir da ja auch schon gesprochen. Und weil ja Weihnachten ist, haben wir uns überlegt, zum Abschied.
Wird's besinnlich.
Singen wir.
Nikolas wird singen und wir werden auf jeden Fall noch weihnachtliche Musik hören.
Thriller wurde aufgenommen. Wir können auch mal singen. Okay, sei doch nicht so verklemmt.
Ja, okay, dann singen wir jetzt. Dann machen wir das jetzt.
So, also was überhaupt?
Naja, also Weihnachten halt, ne?
Ja, wie Weihnachten?
Da gibt's denn so viele Weihnachtslieder? Ich kenne so gut wie gar keine.
Ich dachte, du hast da was.
Nö.
Ach, du hast da gar nichts.
Hast du nichts vorbereitet?
Ach, wir sollen jetzt ohne Hintergrundmusik
singen?
Nein,
ich habe natürlich Hintergrundmusik vorbereitet, aber ich singe doch jetzt nicht.
Oh, nee. Dann lassen wir es halt.
Das finde ich super. Das,
Eurodance.
Das ist so
Eurodance.
Nach meinem Geschmack.
Weihnachten.
Oh, das ist echt, das ist...
Das drunter ist jetzt Tschaikowski, ne?
Ah ja.
Das ist doch
ein Klassiker.
Krass, du bist gut.
Der Nussknacker, ne?
Ja.
Das ist jetzt nicht so, also...
Okay, das ist schrecklich. Oh, das wäre so traurig. Aber Weihnachten ist ja auch eine traurige Veranstaltung.
Das ist richtig. Deswegen kannst du jetzt mal ausmachen. Ich werde schon ganz depressiv.
Ja, oh, Jazz. Ja, jetzt wird's jazzig. Ach, Jazz ist schon cool. So Weihnachtsjazz. Ja. Okay, ich merke schon, ihr wollt aufhören. Ich bin jetzt eigentlich so richtig eingegroovt. Und ihr wollt aufhören.
Ich merke schon.
Na gut. Ja, dann war's das jetzt. Wenn ihr sagt, wir hören auf, dann hören wir auf.
Also wir wünschen euch schöne Weihnachten. Wir melden uns aber nochmal in diesem
Jahr.
Wir
melden uns zwischen den Jahren.
Das könnt ihr, da könnt ihr euch drauf freuen oder es als Drohung verstehen. Und dann auch nicht mehr nur mit Technik.
Mit unseren Highlights.
Genau,
2016,
also so ein bisschen Jahresrückblick.
Okay, vielleicht sollten wir es wirklich dabei belassen. Wir wünschen euch auf jeden Fall friedliche, tolle Weihnachten. Kommt alle runter.
Ganz wie Podcast hören.
Genau, wir haben sehr viel in den letzten Tagen veröffentlicht. Könnt ihr alles über die Feiertage hören. Und wir hören uns dieses Jahr nochmal. Und wenn nicht, hören wir uns nächstes Jahr. Und hoffentlich seid ihr wieder dabei. Macht's gut.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
So, und ich mache jetzt hier Weihnachtsjazz laut.
Bam.
Produktion von 4000 Hertz 2016.